Electrify, der Podcast.
Mit Christian Jog in Stuttgart. Grüß dich, Christian.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wieder mal haben wir eine etwas längere Pause gemacht. Das hat ja schon Tradition, man kennt das von uns. Es ging einfach nicht schneller. Wir hatten schon einen Termin und ich musste den dann in letzter Sekunde absagen. Sorry, Christian. Und jetzt haben wir aber endlich Zeit und Lust und Muße und wollen über viele verschiedene Themen der Elektromobilität sprechen. Viele interessante Themen, wie ich finde. Und wir fangen aber erstmal mit uns selber an. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Christian, dann kann man ja in unseren Shop gucken. Wir sind ja ein Verein und der Verein muss sich auch irgendwie ein bisschen finanzieren. Und wir versuchen aber jetzt nicht möglichst viel Geld damit zu verdienen, sondern wir versuchen auch damit, die Leute zu unterstützen, die einfach Dinge brauchen für ihr Elektroauto. Gibt's da was Neues, Christian, in unserem Shop?
Gibt's einiges Neues. Also erstmal zum Electrify BW. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir dürfen gar nicht Geld verdienen.
So sieht's aus.
Wir müssen das Geld auch wieder raushauen.
Zum Beispiel für ein leckeres Essen für mich, oder?
Ja, zum Beispiel. Na, das geht auch nicht. Das ist das Dumme, gell? Es muss für die Allgemeinheit gültig sein. Ja. Das heißt, wenn wir Geld ausgeben, dann muss das praktisch jedem zugutekommen. Ach, schlimme Sache. Egal. Ich habe ein paar Punkte vom Electrify BW Shop, den erreicht ihr natürlich über unsere Webseite www.electrify-bw.de. Und zwar fangen wir mal mit dem Kleinen an. Es gibt natürlich wieder unser allzeit beliebtes Quartett. Das kennen die meisten wahrscheinlich schon. Da gibt es natürlich auch Erweiterungspacks inzwischen, weil es sind so ein, zwei Fahrzeuge hinzugekommen in den letzten Jahren. Aber was wir Neues drin haben, das ist vielleicht auch ganz interessant, ist eine Infobroschüre und ein kleines Buch. Das nennt sich Machste dreckig, machste sauber, die Klimalösung. Das hört sich lustig an, ist aber im Kern wirklich super interessant zu lesen und auch ein bisschen, ich sag mal, heiter gemacht. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern machst du dreckig, machst du sauber, ne? So wie das die schwäbische Hausfrau ihren Kindern normalerweise auch beibringt. Was wir auch noch Schönes haben, und das wird jetzt die bereits, ich sag mal, unterwegs seiende Elektrofahrzeug-Community vielleicht am meisten interessieren. Wir haben Ladekabel und mobile Ladestationen im Shop. Und zwar mal, fangen wir mal mit dem Ladekabel an. 32 Ampere, dreiphasig, Typ 2. Da sind jetzt schon zwei Typ 2 Stecker dran, beziehungsweise ein Typ 2 Buchse und ein Typ 2 Stecker. Und alleine diese Stecker kosten normalerweise schon, wenn man sie günstig kriegt, über 80 Euro. Ihr kriegt bei uns das Ladekabel komplett für unter 200 Euro. 199 Euro. Das ist wirklich günstig.
Ja, also. Wie lang ist das Kabel?
Müsste ich jetzt gerade nachgucken. Es ist jetzt kein ewig langes Kabel. Ihr kriegt das aber in zwei Varianten. Einmal mit einem glatten Kabel und einmal als Spiralkabel. Mhm. Dann nimmt das auch nicht so viel Platz weg. Müsst ihr einfach mal im Shop vorbeigucken, dann seht ihr das. Und dann könnt ihr es da direkt in den Warenkorb legen. Ich habe gesagt, dazu passend gibt es auch noch eine mobile Ladestation. Das ist so eine Universalstation von Lab im Prinzip. Und zwar könnt ihr da, auf der einen Seite habt ihr natürlich die Seite, die ihr ans Auto anschließt mit Typ 2. Auf der anderen Seite ist es aber universal gehalten. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel einen Schuko anschließen, da könnt ihr diese roten Starkstromstecker anschließen, da könnt ihr alles Mögliche anschließen. Da gibt es also Zubehör. Und diese mobile Ladestation, die kostet 599 Euro, was auch sehr günstig ist für so eine Universal-Ladestation.
Ja.
Also wer, ich sag mal, den Juice Booster kennt oder ähnliche, die sind deutlich teurer. Also schaut einfach mal im Shop vorbei. Wir haben auch noch ganz viele andere Sachen. Wir haben auch noch Merchandise. Da könnt ihr schöne Cappies und wenn ihr uns unterstützen wollt, vielleicht auch mal das ein oder andere T-Shirt kaufen. Schaut euch um. Ist toll.
Genau. Und apropos umschauen, da kann man sich demnächst auch noch mal ganz woanders umschauen, nämlich auf der Messe Stuttgart bei der iMobility. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, denn, das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, Electrify ist natürlich vor Ort mit einem riesengroßen Stand.
Ja.
Wir sind auch noch am Überlegen, ob wir von dort auch mal senden. Ich kann aber blöderweise nicht live vor Ort sein. Also mich wird man leider dieses Jahr dort nicht sehen können, weil ich unterwegs bin in der Zeit. Aber vielleicht machen wir trotzdem eine Aufzeichnung. Du vor Ort, ich irgendwo, wahrscheinlich in Österreich gerade sitzend. Mhm. Müssen wir mal schauen, ob wir das technisch hinbekommen und dann eine Folge aufzeichnen. Was muss ich mir denn, wenn wer da noch nie war, und letztes Jahr gab es sie ja, glaube ich, nicht, und auch vorletztes Jahr gab es die iMobility nicht wegen Corona. Dieses Jahr wird sie definitiv stattfinden, die iMobility. Wir sind live vor Ort. Was erwartet die Leute da?
Also erstmal, die iMobility ist schon bald. Wer also vorbeikommen will, vom 21.04. bis 24.04. Das heißt, die fängt in der Woche an und geht dann bis Sonntag. Da gibt es relativ viel. Also die iMobility selbst ist natürlich für Zweiräder und Vierräder ein Riesen-Event, sage ich mal. Da sind unglaublich viele Partner, also neben dem Electrify BW, der da natürlich einen Riesenstand hat, gibt es vor allem dieses Test-Event. Das nennt sich Test-Event, weil da habt ihr die Möglichkeit, Elektrofahrzeuge ausprobieren. Und zwar Autos, genauso wie Nutzfahrzeuge, genauso wie Zweiräder. Da gibt es also, ich glaube, so ziemlich für jeden was. Die haben einen riesen Vier- und Zweiradbereich wieder zur Verfügung gestellt, wo man eben in der Halle, aber auch außerhalb von der Halle fahren kann. Da müsst ihr euch anmelden. Das geht teilweise online, habe ich gesehen. Ihr könnt euch aber auch vor Ort, wenn ihr vorbeikommt, euch anmelden. Und auch für diejenigen, die, ich sag mal, mit iMobility oder mit Elektromobilität nur so am Rande vielleicht was zu tun haben, dieses ganze iMobility-Halle, das ist die Halle 8, die ganze Halle ist eingebettet in den Frühjahrsmessen von der Messe Stuttgart. Das heißt, wenn ihr auf www.messe-stuttgart.de geht und die aktuellen Messen anguckt, dann werdet ihr sehen, dass an diesen Daten, also an dem Datum vom 21.04. bis 24.04. viele Messen sind. Unter anderem, jetzt kommt's, die Retro Classics, Verhandeln, Barbecue Days und Slow Food Messe, Haus, Holz, Energie und Garten. Das heißt, da ist was für Leute dabei, die alte Fahrzeuge toll finden. Da ist was dabei für Leute, die verhandeln wollen. Da ist was für Leute wie mich dabei, die Essen und Barbecue toll finden. Und natürlich für alle, die irgendwie Holz, Energie und Garten, das heißt, die Häuslebauer sind oder die was im Garten zu schaffen haben und da eben auch nachhaltig unterwegs sind. Und dann eben auch die iMobility, wo wir unseren Stand haben.
Also lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Sagst du nochmal das Datum?
Das ist vom 21.04., das müsste der Donnerstag sein, bis zum 24.04.
Okay. Und wie gesagt, dich kann man dort sehen.
Ja.
Also wer schon mal immer wissen wollte, wie der tolle Christian Jog aussieht. Er sieht fantastisch aus.
Natürlich, natürlich. Ich werde mich auch extra für euch rasieren. Im Moment bin ich unrasiert.
Lass das.
Ich nehme auch ein großes DIN A2 Plakat von Jerome mit, der dann für den Jerome live sozusagen vor Ort sein wird. So ein Pappaufsteller.
Genau, ich stelle sie dann vor die Konkurrenz und dann rennen die alle da weg.
Schau mal. Zu uns.
Gut, okay, das war also sozusagen wir über uns. Lass uns mal über die Themen sprechen, die uns so in den letzten Wochen über den Weg gelaufen sind. Bei Tesla gibt es wieder mal einiges zu berichten. Erstens mal, dass die Aktie sich wieder einigermaßen erholt hat, das ist schon mal schön. Aber es gab natürlich noch viel, viel mehr. Auch übrigens, es soll ja wieder ein Splitting geben der Aktien, bin ich auch mal gespannt.
Okay.
Soll es wieder geben demnächst. Und es gibt zwei neue Fabriken, natürlich Grünheide und natürlich Texas vor ein paar Tagen in Betrieb genommen sozusagen. Ich habe beide Präsentationen nicht gesehen, was ich aber gesehen habe, dass sich viele YouTuber oder zwei von ja, einer vor allen Dingen sich bitter beschwert hat, dass er wieder ausgeladen worden ist.
Der Alex. Uwe, du meinst den Uwe Kröger, ne?
Naja, der Uwe hat sich nicht beschwert. Der Uwe hat es relativ gelassen genommen oder sehr gelassen genommen, hat trotzdem dann auch ein Fahrzeug bekommen, das er sich dann angeschaut hat und das technisch wirklich okay war. Wobei man natürlich sagen muss, die ersten 30 Fahrzeuge, die ausgeliefert worden sind, die sind natürlich dann nochmal handgeklöppelt und da wird natürlich darauf geachtet, dass die in einem sehr guten Zustand sind. Der Alex Bambula heißt er, glaube ich, der ja auch Fernsehen macht und einen eigenen Kanal hat, hat sich bitter darüber beschwert, dass er ausgeladen worden ist. Also er war eingeladen von einem, sein Fahrzeug bekommen hat und Tesla hat gesagt, der darf nicht mit und dann war er draußen. Und er hat sich bitterlich beschwert, vor allem, weil er dann mitbekommen hat, dass andere YouTuber rein durften. Oh. Ja, aber es kam dann immer drauf an, wer ihn eingeladen hat oder wer diejenigen eingeladen hat und wer nicht. Das gab da Unterschiede. Jedenfalls hat er da Pech gehabt. Ich habe mir dann nur so gedacht, mein Gott, ist es denn so wichtig, ob du jetzt eingeladen bist oder nicht, dass man da ein halbstündiges Video drüber machen muss und das wird dann groß diskutiert und was weiß ich. Ja, kann man drüber streiten. Ich war nicht eingeladen, du auch nicht. Selbst wenn ich eingeladen gewesen wäre, ich hätte gar keine Zeit gehabt, da runter zu fahren, weil ich gehöre ja zur arbeitenden Fraktion und wir Lehrer können ja nicht einfach Urlaub nehmen. Das ist halt der Nachteil, wenn man Lehrer ist. Man ist halt auf die Schulferien angewiesen, die natürlich üppig sind.
Natürlich.
Sagen.
So unglaublich auch. Üppig.
Ja, ja. Du warst wahrscheinlich auch nicht dort. Mm-mm. Ja, das Werk wurde eröffnet. Es gab auch ein schönes Drohnenvideo über die Eröffnung, wo einmal eine Drohne komplett durch die Fabrik geflogen ist. Sehr, sehr eindrucksvoll. Ich bewundere das, wie man da so durchfliegen kann. Und ja, ansonsten gibt es ja noch gar nicht so viel dazu zu sagen. Ja, wir freuen uns, dass es jetzt eine Fabrik da gibt und dass die langsam hochgefahren wird und sind gespannt, wie die Qualität, sagen wir mal, wenn ein halbes Jahr vergangen ist, sich da entwickelt. Das gleiche mit Texas. Texas ist auch eröffnet worden und wir freuen uns drüber. Und das war wohl für die Leute, die dort waren, ein schönes Event, eine schöne Feier. Der Elon Musk hat ein bisschen getanzt, ungelenkig und hat sich gefreut. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber tatsächlich, man muss natürlich auch eins sagen, so eine Fabrik in ungefähr 2 Jahren auf die Beine zu stellen und in Produktion zu geben, innerhalb von Deutschland vor allen Dingen, das ist schon beeindruckend, ja. Also das muss man wirklich sagen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das da entwickelt. Ich habe auch viel gelesen in letzter Zeit über den Autopiloten bzw. FSD. Wir haben uns ja im Vorfeld darüber schon unterhalten. Also Autopilot, hast du mir erklärt, ist nicht das gleiche wie FSD, Full Self-Driving. Und Autopilot sind nicht das Gleiche. Worauf ich aber letztendlich hinaus will, also FSD soll ja demnächst nach Deutschland kommen. Die Weiterentwicklung davon. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß nicht, ob wir auch schon drüber gesprochen haben kurz. Ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge, die jetzt auf der Straße sind von Tesla, ich glaube nicht, dass diese Fahrzeuge jemals so full self-driving fahren werden, dass man wirklich die Hände vom Steuer lassen kann, dass man sich nicht mehr auf den Verkehr konzentrieren muss und dass sie wirklich selber fahren. Ich glaube es nicht, weil technisch ich denke, dass das nicht möglich sein wird. Sie haben jetzt den Radar rausgenommen. Ne? Der Radar wird nicht mehr verbaut, auch nicht mehr in Deutschland. Die Autos haben dann also kein Radar und diejenigen, die sagen, ha, aber meinem Auto ist noch Radar, wird halt nicht verwendet. Und insofern bringt dir das auch nichts. Hat dazu geführt, dass Tesla die maximale Geschwindigkeit runtersetzen musste auf 130 km/h, was viele ärgert. Einfach deswegen, weil eben der Radar nicht mehr da ist. Ich glaube aber, mit den Sensoren, die da jetzt verbaut sind, wird es niemals FSD geben, das wirklich richtig funktioniert. Sie werden sie immer weiterentwickeln, die werden die Software weiterentwickeln, das ist klar. Sie werden auch immer mehr Daten sammeln, die diese Software braucht und sie werden sie immer weiter trainieren, diese Software. Aber ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge, die im Moment auf den Straßen sind und die Leute, die das bezahlt haben, man muss ja eins sagen, also ich habe einen Kumpel, der hat das vor 5 Jahren bezahlt, und hat das bis heute nicht, der mir dann auch sagt, naja, wenn mein Auto dann irgendwann auseinanderfällt, dann kriege ich vielleicht FSD. Dann bringt es mir aber auch nichts mehr. Also ich finde den Kurs, den da Tesla fährt, mehr als fragwürdig. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke, du brauchst halt Sensorik. Und ich glaube, du brauchst LiDAR und ich glaube, du brauchst Radar. Ich glaube, du brauchst Ultraschall. Ich glaube, du brauchst Kameras. Ich glaube, du brauchst alles, was du kriegen kannst, um so ein Auto wirklich zuverlässig selbst fahren zu lassen.
Ja, vielleicht. Da bin ich technisch da gar nicht mal so sicher, was man wirklich braucht. Ich glaube, da sind auch viele Hersteller sich selbst noch nicht ganz sicher, was wirklich gebraucht wird, was vielleicht überflüssig ist. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, Tesla verlangt für den Autopilot 3.800 € zum Beispiel beim Model Y und verlangt für das Potenzial für autonomes Fahren, also O-Ton von der Webseite, man zahlt 7.500 € für volles Potenzial für autonomes Fahren. Also man kauft nicht den FSD, sondern man kauft volles Potenzial für autonomes Fahren. Was bedeutet denn das? Also ich bezahle etwas ich bezahle die Katze im Sack. Ich bezahle das volle Potenzial für etwas, was es einfach noch nicht gibt. Das ist okay, wenn ich das Geld übrig habe. Aber soll sich bitte keiner beschweren in 5 Jahren, dass das Ding nicht da ist, weil das garantiert Tesla einem auch nicht. Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, vom Marketing, weil auf der einen Seite sagen sie, also hört man immer wieder, ja, Musk twittert dann, ja, für das autonome Fahren braucht man eigentlich gar keine Sensoren, weil warum sollte, jeder Mensch hat auch nur 2 Augen, also muss das eigentlich ausreichen. Das ist eine Argumentation, die soweit stimmt. Und dann sagt er halt immer, ja, für das Full Self-Driving oder für das autonome Fahren werden dann eben nur entsprechende Kameras verbaut und dann kriegt ihr in Zukunft irgendwann vielleicht möglicherweise das autonome Fahren. Er hat auch selbst schon gesagt, es kommt vielleicht nie. Das wird vom CEO so immer wieder in Interviews und auch auf Twitter entsprechend rausgehauen. Und die Leute denken natürlich, wenn sie das bestellen auf der Webseite oder sie kaufen sich einen Tesla, wo, ich sag mal, FSD jetzt verkürzt drin ist, dass das dann vielleicht auch irgendwann kommen könnte. Aber es wird halt nirgends garantiert. Also es steht im Kleingedruckten auch dran, das ist einfach nur ein Assistent, der kann noch nicht alle Funktionen und Over-the-Air-Updates könnten es vielleicht irgendwann mal in der Zukunft dazu bringen. Das muss jedem, glaube ich, einfach klar sein. Und 7.500 €, das ist schon ein Batzen Geld. Also ich wäre nicht bereit, ich persönlich wäre nicht bereit für so einen Assistenten, der nicht vollständig da ist, jetzt schon so viel Geld auszugeben. Aber ich bin durchaus bereit, zum Beispiel zu sagen, hey, pass auf, ich finde gut, was ihr macht. Ich gebe euch mal 2.000 €, einfach so, einfach nur so. Ich kaufe mir vielleicht Aktien und gebe euch sozusagen eine Art Kredit, wo ich darauf spekuliere, dass ich vielleicht später mal wieder was zurückkriege. Aber so eine Funktion zu kaufen, ich weiß nicht. Also das ist, fühlt sich für mich auch ein bisschen fishy an. Und ich sage einfach nur, Leute, wisst, worauf ihr euch da einlasst. Wenn ihr Pech habt, kriegt ihr es nicht. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr das Auto irgendwann wieder verkaufen und es ist dadurch mehr wert. Und worst case ist, das Auto ist irgendwann Schrott und ihr habt es nie besessen. Ihr seid nie in den Genuss gekommen, den Autopilot so zu verwenden oder das Full Self-Driving so zu verwenden.
Ja.
Wie gesagt,
wobei ich denke,
achtet da einfach drauf, ne? Lasst euch da nicht zu sehr verarschen.
Ich denke, es wird noch sehr, sehr lange brauchen, bis wirklich Fahrzeuge auf dem Markt sind, die wirklich jede Verkehrssituation überschauen können, überblicken können, verstehen können. Ich glaube, das wird noch Jahrzehnte dauern, fürchte ich. Aber
ja,
wir hatten ja schon mal vor langer, langer Zeit einen Studiogast. Vielleicht sollte man den mal wieder einladen und mal fragen, wie er die Entwicklung in den letzten Jahren gesehen hat. Vielleicht weiß er da Neues, muss ich mal gucken. Lass uns mal über was ganz anderes sprechen. Und zwar habe ich ja immer wieder Diskussionen mit Leuten, die jetzt nicht in der Elektromobilitätsszene sind, die mir dann zum Beispiel sagen, naja, Jerome, mit den Elektroautos ist ja schön gut und das ist ja auch umweltfreundlich, aber letztendlich bleiben das Autos. Autos, ja, die Parkraum brauchen, Autos, die Verkehrsfläche brauchen, gerade in den Städten. Und deswegen ist das nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und ich finde, gerade in der Stadt ist das vollkommen richtig. Auf dem Land, finde ich, ist es nochmal ein bisschen was anderes. Und es gibt ja andere Verkehrsmittel und wir müssen einfach mehr diese anderen Verkehrsmittel nutzen. Sei es Motorräder, so wie du, oder sei es Fahrräder, oder sei es eben auch öffentliche Verkehrsmittel, also Busse und Bahnen. Da tut sich ja jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen was, nicht genug, wie ich finde. Gerade was Busse zum Beispiel betrifft, tut sich meiner Meinung nach zu wenig. Da müsste schon viel mehr passieren, dass eben auch Busse elektrifiziert werden. Und ich meine jetzt nicht diese Busse mit Oberleitung, sondern ich meine Batteriebusse. Manche sprechen auch von Wasserstoffbussen, da halte ich nach wie vor nichts davon. Jetzt habe ich mit der Jana, die ich da an dieser Stelle herzlich grüße, die vielleicht auch mal wieder bei uns auftauchen könnte, wäre ja schön.
Hallo Jana!
Jana, wir vermissen dich! habe ich vor langer, langer Zeit mal darüber gesprochen, dass es ja früher mal einen Zug gab, man nannte ihn auch die, jetzt hätte ich fast gesagt Drecksau, nee, die Wildsau oder das Wildschwein, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so, weil das war ein batterieelektrischer Zug, der fuhr ab den 50er Jahren, 55 oder so, bis rein in die 90er Jahre tatsächlich, Mitte der 90er Jahre wurde der letzte von der Schiene genommen, der batterieelektrisch gefahren ist auf den lokalen Strecken und der hieß so, weil eben durch die schweren Batterien dieser Zug ein bisschen durchgehängt ist.
Hängeschwein.
Das Hängeschwein, Hängebauchschwein hieß er, genau, so hieß der. Und ich hatte damals gesagt, Mensch, Jana, wäre doch toll, wenn wir einfach versuchen, mal so einen Zug wieder neu zu entwickeln. Mhm. Ja, uns einen alten Zug kaufen und dann Batterien da einbauen und da probieren. Und natürlich haben wir das nicht gemacht. Das war nur wieder mal eine Spinnerei von Brunel, weil es kostet natürlich Geld und du brauchst ja auch einen Führerschein, um so eine Lok zu fahren. Und das ist ja alles nicht so ganz einfach. Wobei wir in Horbier ja eigentlich ein Eisenbahnmuseum haben mit einer Halle, wo man den da unterbringen könnte. Das wäre eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Ja. Aber gut. Jedenfalls gibt es inzwischen einen batterieelektrischen Zug und du wirst es mir nicht glauben, der wird hier bei mir getestet tatsächlich. Also Deutschland ist ja relativ groß,
ja.
Wird bei mir getestet, beziehungsweise stimmt nicht ganz, er wird getestet auf der Strecke zwischen Stuttgart und Horb, so heißt es immer. Allerdings fährt der Zug nicht bis nach Horb, sondern er fährt nur bis nach Eutingen, das ist eine Station vor Horb. Und das macht er schon relativ lang, seit dem 24. Januar. Ist er da im Testbetrieb. Das Ganze soll wohl dauern bis Anfang, Mitte, Ende Mai. Also irgendwann im Mai ist das wieder vorbei. Und fährt, wie gesagt, zwischen Stuttgart und Eutingen. Die längste Strecke, die er fährt.
Warum hat man davon nichts gehört?
Es gab schon durchaus Artikel, die ich aber übersehen habe. Ich bin auch zufällig da nur drauf gestoßen, habe dann recherchiert. Also der Zug fährt zwischen Stuttgart und Eutingen. Auch mit Passagieren, nicht immer. Er macht auch Leerfahrten. Und die längste Strecke ist eben von Eutingen nach Stuttgart, 47 Minuten fährt er. Am Wochenende fährt er zwischen anderen Orten, irgendwo bei Pleinfeld. Und das Ganze ist ein Zug, der sieht aus wie der Talent 2. Das weiß natürlich keiner, wie der Talent 2 aussieht. Ich auch nicht, beziehungsweise ich habe mir jetzt den Zug angeschaut. Also wird produziert von Alstom. Das ist, glaube ich, eine französische Firma und die haben, glaube ich, auch den TGV produziert. Und das ist ein dreiteiliger Zug. Ja, also, und ist ungefähr 56 Meter lang, fährt 160 Stundenkilometer. Aber wenn der jetzt zum Beispiel auf der Strecke zwischen Eutingen und Stuttgart fährt, fällt der überhaupt nicht auf, weil der hat trotzdem einen Stromabnehmer. Denn die Strecke zwischen Eutingen und Stuttgart ist elektrifiziert.
Ah, okay.
Jetzt könnte man dann fragen, okay, klappt doch das Ding runter und dann probiert aus oder warum nehmt ihr nicht irgendwo eine Strecke, die nicht elektrifiziert ist und so weiter. Das Besondere an dem Zug ist, und damit unterscheidet er sich von anderen batterieelektrischen Zügen, das ist nämlich nicht der einzige, da komme ich gleich dazu, der Unterschied ist, dass er während er fährt laden kann. Also er fährt auf der Strecke, fährt zum Beispiel eine Strecke, wo eben keine Oberleitung ist, dann ist der Stromabnehmer unten, er fährt batterieelektrisch. Und wenn er dann wieder auf eine Strecke kommt oder in den Bahnhof reinfährt, wo eben Oberleitungen sind, dann fährt er den wieder hoch und lädt die Batterie entweder im Stehen oder eben auch im Fahren. Es gibt ja auch so Strecken, die dann teilweise elektrifiziert sind, teilweise nicht elektrifiziert ist und der kann das dann eben nutzen und während dem Fahren dann laden. Und das macht er eben zwischen Stuttgart und Eutingen, da ist nämlich der Stromabnehmer oben. Vielleicht wollen sie auch einfach testen, ob das funktioniert, dass man das machen kann. Ich weiß es nicht. Und jedenfalls fährt er da und die Batterien sind dieses Mal nicht unten, wie man meinen könnte, sondern sie sind oben auf dem Dach und werden dort auch temperiert. Das heißt, das hört man teilweise auch, dass da also die Lüftung läuft zum Beispiel. Sieht aus wie gesagt, wie ein Alstom Talent 2. Also wer wissen möchte, wie das aussieht, kann das ja mal selber googeln. Wir sind halt nun mal ein Podcast und können keine Fotos zeigen. Was wollte ich noch dazu erzählen? Genau, und der fährt also, wie gesagt, bis Mai irgendwann und dann ab Dezember 23, ab 23. Dezember dann in Sachsen und zwischen Leipzig und Chemnitz wird es auch einen batterieelektrischen Zug geben und zwar von der Baureihe 1440, was immer das ist. Und seit Dezember 2022 fährt bereits ein Stadler Flirt in Schleswig-Holstein und der kann zum Beispiel eben nur im Stehen geladen werden. Also er fährt dann in den Bahnhof rein und dann wird er geladen und dann fährt er wieder weiter. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, naja, also das ist ja schön und gut, aber das ist jetzt auch nicht die Verkehrswende. Naja, also die Bahn hat ja das Ziel, möglichst schnell CO2-frei zu werden. Und das ist ja auch ein sehr, sehr gutes Ziel, das sie da haben. Ich meine, ich hatte irgendwas gehört mit 2040, das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Ich denke, das muss schneller gehen.
Ja, ich denke auch.
Aber es gibt ja im Moment in Deutschland insgesamt 450 Linien, die mit Diesel betrieben werden.
Ja.
Und das ist der Punkt, wo man sagen kann, also wenn man diese 450 Linien elektrifizieren kann, indem man batterieelektrische Züge auf diese Strecken schickt, dann ist es, glaube ich, ein durchaus großer Beitrag für die Befreiung vom CO2 bei der Deutschen Bahn und wäre, denke ich, auch eine super Sache. Zumal man auch eins sagen muss, also Dieselzüge, auch die modernen, sind natürlich nicht so angenehm zu fahren wie elektrische Züge. Ja, also die sind relativ laut vergleichsweise und ja, stinken da vor sich hin. Man muss halt eins wissen bei Zügen, die brauchen relativ wenig Energie, ja, weil anders als beim Auto, das ja mit Gummireifen auf der Strecke ist und dann eben einen relativ hohen Rollwiderstand hat, ne, die müssen ja auch Haftung haben, wenn ich bremsen möchte oder wenn ich stark beschleunigen möchte, müssen die ja haften. Das entfällt ja bei den Zügen, da fährt Stahl auf Stahl, da ist halt die Reibung relativ gering, deswegen führen die ja auch immer Sand mit, dass sie auf die Schienen streuen, wenn es anfängt zu rutschen, im Herbst oder im Winter oder bei Vollbremsungen, um einfach die Reibung zu erhöhen. Das heißt, wir haben da relativ wenig Energie, die verloren geht bei der Reibung. Die einzige Energie, die verloren geht, ist eben der Luftwiderstand. Und deswegen brauchen die relativ wenig Energie. Und deswegen sind batterieelektrische Züge durchaus, zumindest auf der Kurzstrecke, ich spreche jetzt mal vor 100 Kilometern, durchaus eine Alternative. Leider habe ich nicht rausfinden können, was der für eine Reichweite hat im Batteriebetrieb. Das habe ich leider nicht rausfinden können. Wenn es jemand rausfindet, gerne Mail an uns. Ich fand die ganze Geschichte super interessant. Das Fahren unterscheidet sich nicht von normalen elektrischen Zügen. Ja, ja. Also du merkst als Passagier nichts. In den Zügen selbst oder in dem Zug selbst sind ein paar Plakate angebracht, die ein bisschen erklären, dass es der Zug ist, der mit Batterie fährt. Das ist auch draußen draufgeschrieben. Aber man merkt ansonsten keinen Unterschied zu dem normalen Talent 2 Zug von Alstom. Und ich finde das eine wirklich tolle Entwicklung. Werde auch mal versuchen, mit dem Zug zu fahren, mal zu gucken, gerade wenn jetzt 9-Euro-Tickets kommen. Ne?
Warten wir es mal ab.
Ja, dann kann ich das ja mal probieren, wenn die da auch gelten. Nee, aber ich finde es eine tolle Sache und hoffe, weil wir haben hier in Horb auch eine Strecke, nämlich von Horb nach Tübingen, die auch mit Diesel bedient wird.
Ja.
Beziehungsweise da testen sie, glaube ich, Wasserstoff. Wäre schon schön, wenn da eben keine Diesel mehr fahren, sondern eben batterieelektrische Züge oder eben elektrische Züge mit Wasserstoff.
Wir haben hier ja gerade angenehmer. Wir haben gerade auf der Schwäbischen Alb, gerade da, wo der Alb drauf ist, einige Strecken, die sehr steil sind und wo immer noch nicht elektrifiziert sind. Also da würden solche batteriebetriebenen Züge, um diese kurze Strecke zu überbrücken, natürlich sehr sinnvoll sein.
Ja, und zumal natürlich auch der Wartungsaufwand für solche Züge deutlich geringer sein dürfte, wie für Dieselfahrzeuge, ne? Unterschied Verbrenner und batterieelektrisch, das kennen wir ja schon vom Auto. Also ich bin gespannt, die testen das jetzt im Moment und wenn die Tests alle positiv ausfallen, gehe ich mal davon aus, dass die dann auch in größerer Zahl dann angeschafft werden. Mhm. Wäre jedenfalls toll. Ich würde mich darüber freuen und ja, wir werden das einfach weiter beobachten, diese Entwicklung, die ich sehr positiv finde. Es ist natürlich eben so, dass es halt wichtig ist, dass also man nicht sagt, okay, also vor allem in den Städten, ich habe jetzt ein elektrisches Auto, jetzt ist alles gut. Nein, ist es nicht. Vielleicht ist gar kein Auto besser.
Ja,
dafür definitiv. Aber Straßenbahn, Züge und elektrische Busse. Ne? Oder vielleicht sogar, was ich ja toll finde, da wird der Nino vom Dansei-Blog was ihn dann sei, nicht so zufrieden sein, aber ich finde auch Seilbahn eine super Geschichte. Insofern schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Was ja interessant im Moment zu beobachten ist, das geht ja bestimmt auch so, ist natürlich, was heißt interessant, das ist erstmal was furchtbar traurig ist, nämlich der Krieg in der Ukraine.
Ja.
Was vielleicht am Ende vielleicht Positives rauskommt, ist, dass wir dann den Umschwung von Verbrennung von Öl und Gas und Kohle schneller hinbekommen hin zu Windrädern, Solardächern, Solaranlagen auf dem Land, auf dem Feld, dass wir das einfach schneller hinkriegen, weil wir jetzt einfach eine höhere Motivation bei den Politikern haben, eben von diesen Stoffen wegzukommen.
Ja,
hin zu den sauberen und regenerativen Energien, die uns einfach ein Stück weit unabhängiger eben von solchen Ländern, genau, wie eben auch jetzt Katar oder eben Russland machen. Ne? Das ist vielleicht das einzig Positive, was ich sehe. Und es hat sich ja schon zumindest ein positives Ding entwickelt. Da werden mich jetzt auch viele Verbrennerfahrer für beschimpfen, aber dass der Preis dann teilweise auf 2,30 Euro für den Liter Diesel gestiegen ist, hat ja dazu geführt, dass das Interesse an Elektrofahrzeugen ja sprunghaft gestiegen ist. Ja. Die Lieferzeiten haben sich massiv verlängert. Die Leute interessieren sich dafür, die googeln das, die wollen wissen, ist das was für mich? Also das Interesse an den Elektroautos ist deutlich gestiegen. Und damit natürlich auch dann der Umstieg von den Verbrennern auf die Elektrofahrzeuge beschleunigt sich dadurch. Problem, wie gesagt, das sind die Lieferzeiten und die sorgen dafür auch, dass eben nicht so viele Elektrofahrzeuge ausgeliefert werden können, wie eigentlich ausgeliefert werden könnten. Das führt auch dazu, also jetzt im März war ja die Zulassungszahlen für Elektroautos, also reine batterieelektrische Autos, wieder bei 14%.
Ja.
Sind also nicht gestiegen im Vergleich zum Beispiel zum Vormonat, weil einfach im Moment das Produzieren von Fahrzeugen wirklich schwierig ist, weil hier mal was fehlt, weil mal da was fehlt.
Genau, Dacia hat zum Beispiel sogar die Bestellung aufgegeben. Also man kann im Moment keinen Dacia Spring mehr bestellen, weil es gibt einfach zu viel Backlog. Das heißt, die kommen gar nicht hinterher mit Ausliefern und Produzieren, obwohl sie sicherlich gerne mehr produzieren würden. Weil das ist immer noch so, zumindest in Deutschland ist die Marge nicht ganz schlecht bei den Elektrofahrzeugen. Und das ist natürlich auch ein bisschen problematisch für die Hersteller, wenn sie nicht genug raushauen können. Bei Mercedes sieht man das, die haben sich da ein bisschen zurechtgerüttelt. Die haben gesagt, hey, okay, wir können nicht so viele produzieren. Die haben auch verloren, was die Anzahl angeht an Fahrzeugen, die sie ausliefern, aber sie haben mehr Gewinne, mehr Umsatz gemacht. Sie haben einfach durch Marge sozusagen neue Rekorde reingefahren. Das ist dann die Kehrseite, wenn so viel Druck in der Branche ist. Man kriegt einfach keine günstigen Fahrzeuge mehr. Und zwar auch bei den Gebrauchtfahrzeugen. Und das ist natürlich brutal. Also wir haben ja auch noch hier in der Familie, im Haushalt noch einen Benziner. Den würde ich eigentlich ganz gerne mal loswerden, aber der fährt halt noch gut. Der hat jetzt fast seine 300.000 Kilometer drauf. Aber solange der noch fährt, sehe ich eigentlich nicht, warum ich den abstoßen soll. Und mit jedem Jahr werden die Elektrofahrzeuge auch besser. Das heißt, der Anreiz zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein nicht ganz so ausgereiftes Elektrofahrzeug wie eins in 2 Jahren, ist natürlich auch entsprechend. Und aktuell ist es einfach so, dass man keine günstigen Elektrofahrzeuge weder neu noch auf dem Gebrauchtmarkt bekommt. Und was ich jetzt schon gehört habe, auch von Neufahrzeugkunden, die ihr Fahrzeug bekommen haben, da schlackerst du auch mit den Ohren. Das ist teilweise wirklich so, die Hersteller liefern Dinge aus, die einfach nicht bestellt wurden, beziehungsweise die Dinge, die bestellt wurden, sind dann nicht dabei, weil die Option vielleicht gerade einen Chip gebraucht hätte, der nicht da ist. Und da werden dann teilweise auch wirklich Dinge ausgeliefert, die rechtlich eigentlich nicht zu halten sind, weil der Kunde hat A bestellt und kriegt B. Und wenn dann der Hersteller das nicht vorher sagt und dem Kunden die Möglichkeit einräumt, auch von dem Kaufvertrag zurückzutreten, dann ist es Betrug. Und da gibt es auch tatsächlich aktuell einige Klagen, die anhängig sind. Und was man eben auch sieht, ist, dass manche Fahrzeuge wirklich zusammengeklöppelt werden. Also dieser Verkaufsdruck und gleichzeitig der Produktionsengpass sorgen dafür, dass hier wirklich als Käufer sehr darauf geachtet werden sollte, was man wirklich bekommt und was auch überhaupt da ist, dass man sich dann nicht über den Tisch ziehen lässt.
Ja, und vor allem, du hast es schon gesagt, die Fahrzeuge werden immer teurer. Tesla hat ja auch seinen Basispreis vom Model 3 massiv erhöht um 7.000 Euro. Ja. Und das ist schon heftig, vor allem, weil dieses Auto damit aus der vollen Förderung rausfällt. Das heißt, alle Fahrzeuge werden dadurch nochmal 1.000 Euro teurer, weil eben nicht mehr 6.000 gefördert werden vom, nee, wie viel sind es? 6.000, ne, vom Staat, sondern nur 5.000. Ja, genau. Und das ist schon heftig. Also 7.000, zerbumm, und schon ist es teurer. Ist schon heftig. Also ist schwierig im Moment. Was ich bei deiner Meinung jetzt nicht teile, ist, ich müsste jetzt nicht warten, nochmal 2 Jahre für noch ein besseres Elektroauto, weil ich überlege mir halt immer, was brauche ich? Ja, also was brauche ich im Fahrzeug und was brauche ich nicht? Ich brauche eine gewisse Reichweite, was weiß ich, bestimmte Funktionen. Und sowohl die Reichweite als auch die Funktion sind da. Ja, und die könnte ich jetzt sofort kaufen.
Das ist das Problem, was ich habe. Ich habe zu viel Reichweite. Ich will ein Fahrzeug, das nicht mehr als 60 Kilowattstunden Batterie hat und unter 20.000 Euro kostet.
Gut, das gibt es einfach noch nicht.
Der Dacia Spring wäre das gewesen.
Aber ja, der Dacia Spring, ich weiß nicht, ob du den schon mal fahren hast, sehen? Auf der Straße?
Ja.
Hast du ihn schon mal gesehen? Ja. Ich finde, der sieht irgendwie klapprig aus.
Ja, das ist auch. Es ist ein Auto, das sehr günstig und wenn man es objektiv sieht, das einfach billig ist, ne? Es ist billig produziert. Ja. Die Ausstattung ist billig. Auch der Crashtest war nicht gerade überzeugend. Aber das ist in Ordnung, weil es ist in jeder Hinsicht besser als das, was ich im Moment habe. Ich habe ein 20 Jahre altes Auto. Egal was in diesem neuen Fahrzeug drin ist, es wird in jeder Hinsicht besser sein.
Ich habe ja gehofft, dass irgendwann ein Fahrzeug von Tesla auf den Markt kommt mit 20.000 bis 25.000 Euro.
Ja.
Das Kleinfahrzeug, aber danach sieht es jetzt überhaupt nicht aus, leider.
Nee.
Ja, aber du hast schon recht, richtig günstige Elektroautos, kleine, einfache, günstige Elektroautos gibt es im Moment noch nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da warten wir alle drauf. Das ist auch immer das Argument, was du hörst, wenn Leute sagen, ich kaufe mir kein Elektroauto, es ist mir zu teuer, die sind mir einfach, ich brauche keinen fetten SUV für 70.000 Euro, sondern ich brauche ein Auto für 20.000 oder weniger. Und es muss auch gar nicht so groß sein, sondern ich brauche halt das halt, um zur Arbeit zu fahren und meine täglichen Besorgungen zu machen. Mehr brauche ich einfach nicht. Ich habe da noch ein anderes Fahrzeug für die Reisen oder was auch immer. Ja, und das ist im Moment schwierig. Natürlich gibt es diese Fahrzeuge auch. Es gibt zum Beispiel den Smart, den kriegst du ja auch. Wobei ich denke, da sind die Preise jetzt auch inzwischen wieder hoch, aber die hast du zumindest von einem halben Jahr für 12.000, 13.000 Euro neu bekommen.
Ja.
Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer, ne? Also
ja, das ist gut.
Geht.
Ja.
Aber inzwischen sieht es halt wieder anders aus. Auch da sind wahrscheinlich die Preise gestiegen und weil einfach die Nachfrage so groß ist. Und vor allem, selbst wenn sie es nicht wären, du bestellst und bekommst es, was weiß ich, ein Jahr später. Und das ist natürlich auch ein Problem. Und ja, im Moment.
Ich meine, du hast schon angesprochen, wir werden wahrscheinlich sowieso in Richtung intermodalem Verkehrsmitteln hinarbeiten. Also das heißt, wir fahren nicht mehr nur mit einem Verkehrsmittel, sondern mit vielen verschiedenen, die ineinander greifen. Und ich versuche das ja auch schon. Also ich versuche zum Beispiel den Benziner, den brauchen wir fast gar nicht mehr. Wir fahren im Urlaub die größeren Strecken von Stuttgart nach Leipzig, fahre ich mit meiner Frau demnächst auf das Wave Gothic Treffen, das nach 2 Jahren endlich mal wieder stattfinden wird. Und da fahren wir natürlich mit der Bahn, weil da fährt ein ICE, das ist wunderbar. Ich bin neulich in die Schweiz gefahren, da habe ich mir ein Auto geliehen, ein ID3. Ich fahre auch demnächst wieder in den Schwarzwald runter, nach Ettingen oder Ettlingen bei Rust. Und da werde ich mir ein Model 3 leihen. Das heißt, ich gucke schon auch, wie komme ich eigentlich ohne den Verbrenner zurecht? Wie komme ich auch ohne Auto zurecht? Wenn man in der Stadt wohnt, wie zum Beispiel Stuttgart, da gibt es auch Stadtmobil, also Carsharing-Angebote. Das ist super. Ich habe neulich, war ich in Karlsruhe, da habe ich einen Model X-Fahrer getroffen. Der war da mit einem Carsharing-Auto von Stadtmobil unterwegs. Was ich sehr erstaunlich finde, weil ich glaube, man zahlt 30 Euro pro Monat. Also das war der Preis, wo ich das letzte Mal bei Stadtmobil dabei war. Und dann kann man sich im Prinzip jedes Fahrzeug aussuchen und ausleihen, das es dort im Pool gibt. Und dann kommt man eben auch mal in den Genuss von einem Model X, wenn das verfügbar ist. Das würde ich mir sonst nie leisten können, weil selbst wenn ich das übers Wochenende ausleihen will oder ausleihen wollte, dann würde ich da wahrscheinlich 500 Euro pro Tag zahlen. Das ist
aber verrückt. Was mich wirklich ärgert, ist, ich fahre ja von Horb zum Beispiel nach Stuttgart.
Ja.
Und natürlich könnte ich das mit dem Zug machen, da brauche ich ungefähr eine Stunde. Bin aber relativ unflexibel, was die Rückfahrt betrifft. Also wenn ich zum Beispiel nach Mitternacht nach Hause gehen möchte erst, weil ich halt irgendwie in den Club gehen möchte oder weil ich in einen Café gehen möchte, dann funktioniert das nicht mehr. Die Alternative ist, mit dem Auto runterzufahren. Klar, das mache ich so auch. Mhm. Aber was mich ärgert ist, es gäbe ja noch eine dritte Alternative, nämlich bis an die Stadtgrenze von Stuttgart zu fahren und dann umzusteigen in zum Beispiel in die Zacke. In die Zahnradbahn und dann runterzufahren nach Stuttgart.
Genau.
Das Auto oben zu lassen und damit nicht in die Stadt zu fahren. Würde ich gerne machen, würde ich auch machen. Das Problem ist, das ist halt relativ teuer. Und ich verstehe nicht, dass man so viele Milliarden in investiert und nicht einfach sagt, okay, wer sein Auto oben stehen lassen will, der bekommt ein Ticket hin und zurück für einen Euro.
Es gibt bei Stuttgart sowas Ähnliches. Es gibt dieses Park-and-Ride-Ticket. Das heißt, statt den Parkgebühren für das Parkhaus, das benutze ich zum Beispiel hier in Vaihingen, du fährst mit deinem Auto ins Parkhaus und mit diesem Parkticket kannst du auch VVS benutzen.
Ja, und was kostet das Parkticket?
Das ist das Problem. Das ist natürlich zu teuer. Also ich glaube 2,30 Euro.
So, da zahlst du wieder drauf, und es ist für mich einfach billiger, wenn ich nach Stuttgart reinfahre und dort kostenlos parke.
Ganz
das ist einfach klar. Billiger.
Genau.
Und das sollte so nicht sein, sondern es sollte so sein, dass es billiger ist, dass du oben stehen bleibst und gar nicht diesen Verkehr erzeugst, indem du da reinfährst. Ja, und gerade Stuttgart. Und da verstehe ich einfach nicht, warum man nicht einfach sagt, hey, wir verzichten jetzt auf die paar Millionen, die wir da einnehmen, jedes Jahr in den verschiedenen Städten und sorgen dafür, dass die Leute ihr Auto draußen stehen lassen. Geben denen dort ein kostenloses, und ich sage kostenloses Angebot. Die sollten auch nicht fürs Parken bezahlen. Man muss die Leute dazu bringen, nicht in die Stadt zu fahren, wenn es irgendwie geht. Ja, und ich brauche mein Auto unten nicht in der Stadt. Ich brauche es da nicht. Ich parke irgendwo, wo ich sowas finde und dann laufe ich in die Stadt rein. Viel besser wäre es, wenn ich einfach direkt in die Stadt käme und da keinen Parkplatz suchen müsse, was auch Verkehr erzeugt, sondern einfach oben auf einem freien Parkplatz parke, so wie am Flughafen und dann umsteige in die Bahn und dann runterfahre. Ich finde das 1000-mal angenehmer. Ich finde das sogar angenehmer. Aber es kostet mich halt mehr, als wenn ich, jetzt wird jemand wieder sagen, hey, der kann sich ein Model S leisten und dann kann er sich die 2,30 Euro fürs Parken nicht leisten. Ja, verdammt, ich muss mein Auto halt jeden Monat abbezahlen. Ich muss tatsächlich aufs Geld achten. Und wenn du, was weiß ich, dreimal im Monat nach Stuttgart fährst, dann sind es halt auch 6,90 Euro. Ja, und das ist auch Geld. Nicht viel, klar.
Ich kann dir einen Tipp geben, aber nur unter uns zwei. Also es gibt in Bad Cannstatt, also Bad Cannstatt ist natürlich für dich ein bisschen ungeschickt, aber da gibt es...
Ja, da fahre ich ja wieder durch die Stadt.
Ja, genau.
Aber wenn man aus der anderen Richtung kommt...
Wüsste ich keinen, aber ich kenne in Bad Cannstatt Parkplätze, die kostenfrei sind und da brauchst du nur ein Kurzstreckenticket für 1 Euro und dann kommst du tatsächlich nach Stuttgart rein.
Ja, sowas ist super und das müssen die Leute kennen und dann auch nutzen, weil sie es kennen. Aber da muss man einfach darauf hinarbeiten, dass man da auch Parkmöglichkeiten hinmacht. Ja, also Parkhäuser, was weiß ich, die aber bitteschön kostenlos sind. Das ist nicht, weil ich diese Kostenlos-Kultur frönen möchte, sondern weil man jetzt einfach mal dafür sorgen muss, dass die Leute möglichst wenig Auto fahren.
Punkt. Genau. Ich finde auch gut, was zum Beispiel Wien macht. Wien hat für sich im Prinzip ein 365-Euro-Jahresticket. Das finde ich völlig in Ordnung. Im Prinzip zahlt man also als Anwohner 1 Euro pro Tag und kann damit in ganz Wien kostenfrei, aber für einen sehr, sehr günstigen Preis. Und was ich auch gut finde, ist, dass es eben noch 1 Euro pro Tag kostet, damit die Leute nicht denken, was nichts kostet, ist nichts, sondern man sieht noch einen Gegenwert. Und gleichzeitig ist es so niedrig, dass die Schwelle so gut ist, dass auch sehr viele Wiener das einfach nutzen.
Ja, und ich finde das total klasse und ich verstehe einfach nicht, warum es bei uns in Deutschland nicht klappt. Weil wir müssen einfach jetzt diese Verkehrswende hinbekommen. Einfach, weil wir uns unabhängig machen müssen von Staaten, die eben nicht demokratisch sind und die nicht freundlich sind. Und das geht am besten, indem wir Energie sparen, wo es irgendwie geht. Ja. Ich bin auch absolut für ein Tempolimit, und zwar bei 100 und nicht 120. Ich bin auch für ein Tempolimit, da haben wir letztes Mal, glaube ich, schon mal für 30 in der Stadt. Und ich will, dass die Leute aus der Stadt draußen bleiben und außen parken und dann da runterfahren können.
Aber du weißt doch, wir haben nicht genug Schilder.
Ja, das ist das Problem, genau. Meine Fresse, als ich das gehört habe. Du, ehrlich, was für ein Honk.
Ja, ich frag mich, wie das andere Länder machen, die nicht an jeder Straße ein Schild haben.
Hallo, du machst generell 100, dann brauchst du kein Schild mehr.
Natürlich nicht. Wenn per Gesetz morgen der Bundestag oder wer auch immer und der Bundesrat beschließen, Richtgeschwindigkeit gleichzeitig Höchstgeschwindigkeit auf ganz Deutschland, dann hat sich das erledigt, dann gibt es auch keine Schilder.
Ja. Naja, du bist mit dem ID3 gefahren, hast du vorhin gesagt.
Ja.
Wie war denn das?
Ich sag mal zwiespältig. Ich sag mal so, der ID3 ist ein sehr gutes Fahrzeug. Das, was man von VW gewohnt ist, vom Golf, ist ja ungefähr Golfgröße. Er fährt sich gut, er fährt sich sehr angenehm. Ich habe mich immer wohl gefühlt, solange ich die Software nicht benutzen musste. Und also,
aber da gibt es ja jetzt ein Update 3. War das da schon drauf?
Nein, das war da noch nicht drauf.
Weil das Update 3 soll tatsächlich ein Quantensprung sein. Also, das sollte man
vorher
sagen, ne? Du warst
ja wohl genau.
Auf 2.
Also, erstens, das Update 3, da komme ich noch, dazu. Eins nach dem anderen. Also das Update 3 tatsächlich löst ein paar Kleinigkeiten, soweit ich das eben gesehen habe, jetzt in anderen YouTube-Videos, die ich da angesprochen habe. Aber es löst zum Beispiel ganz grundsätzliche Dinge nicht, wie zum Beispiel, die Assistenten sind einfach nicht sehr zuverlässig. Schilderkennung, Straßenmarkierungserkennung, also dieses Lane Assist, das es da gibt, hat bei meinem Modell nicht funktioniert. Kann ein Montagsmodell gewesen sein, man weiß es nicht. Ich habe dann mal rumgefragt bei Händlern und habe... Also das Krasseste, was ich von der Händleraussage hatte, war, also er persönlich als Händler von VW würde sich einen VW nicht mit diesen Assistenten kaufen. Er würde sich diese Option sparen, weil er die Erfahrung gemacht hat, diese Volkswagen-Modelle mit Schilderkennung, Straßenmarkierung, und da reden wir nicht von den Elektrofahrzeugen, da reden wir von allen, die Assistenten sind so unzuverlässig, dass sie sehr, sehr viele von diesen Fahrzeugen ständig bei ihnen in der Werkstatt haben, um die Defekte zu analysieren. Die Defekte können sein, ja, ganz trivial, der Sensor ist verschmutzt oder keine Ahnung, da ist ein kleines Kabel oder so locker gewesen, bis hin zu, der Sensor ist komplett ausgefallen und muss ersetzt werden. Das kostet Geld und das ist nervig und wie gesagt, die Händler haben mir gesagt, sie würden es nicht unbedingt empfehlen. Sie verkaufen es natürlich gerne, aber für sich privat halten sie diese Assistenten nicht unbedingt für sinnvoll. Und tatsächlich war es auch so, ich habe den Assistenten, also der hat ja einen ACC, also das ist der Abstandsregeltempomat mit allem Möglichen. Den habe ich trotzdem einschalten können. Der hat natürlich die Schilderkennung nicht gehabt. Das heißt, ich musste immer die Geschwindigkeit nachregeln. Und er hat die Straßenmarkierung auch nicht erkannt. Das heißt, ich musste natürlich auch selbst lenken. Das hat aber trotzdem gut funktioniert. Also er hat den Abstand zum Vordermann gut gehalten und konnte auch Gas geben bis zu der Geschwindigkeit, die ich eingestellt hatte. Das war alles gar kein Problem. Aber wenn du halt in der Schweiz, und ich bin in die Schweiz gefahren, unterwegs bist, dann geht's halt da 80, 60, 50, 60, 80, 50, 80, 60. Das willst du mit einem Assistenten nicht. Da bist du ständig am Nachjustieren. Da bist du ununterbrochen, wenn dann mal bei den vielen Kreisverkehren einer rausschießt, dann geht der Abstandsautomat rein und geht entweder voll in die Eisen und fängt an rumzupiepsen. Oder er schaltet vielleicht auch ab, weil du gerade, keine Ahnung, auf diesem komischen Lenkrad, also was heißt komisches Lenkrad, auf dem Lenkrad hast du die Einstellung für die Geschwindigkeit. Wenn du also mit dem Daumen auf der Einstellung für die Geschwindigkeit bist und du drückst aus Versehen den falschen Knopf, dann schaltet das unter Umständen auch ab. Das heißt, der Assistent ist okay auf der Autobahn, wenn du oder auf einer Strecke, bei der du sehr konstant fährst. Aber in der Stadt oder wenn du viele Wechsel hast von Geschwindigkeiten oder wo ständig von rechts oder links Verkehrsteilnehmer hinzukommen oder wegfahren, dann lenkt dich der Assistent mehr ab, als dass er bringt. So, das waren nur mal die Assistenten. Das ist jetzt kein explizites Problem vom ID.3, das ist einfach von Volkswagen so. Deswegen nehme ich das dem ID.3 auch nicht übel. Das ist halt so, wie es ist. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die vom ID.3 spezifisch sind, also Elektromobilität spezifisch sind. Und da hatte ich ja schon vor ein paar Monaten, haben wir da auch mal ein Interview mit der Vivienne Dejean ausgestrahlt, die auch gemeint hat, ja, die Software hat ihr nicht so gut gefallen. Das erste Feedback, das wir natürlich von einem Hörer hatten, ja, aber das war die alte Software. Das war die Software damals 2.1, glaube ich. Ich bin jetzt die neueste Software gefahren zu dem Zeitpunkt. Das war die vor 3. irgendwas, also die 2. irgendwas Software. Und was soll ich sagen? Die Navigationsplanung, nicht die Navigation selbst, aber die Navigationsplanung ist rudimentär. Ich kann sagen, ich will von A nach B fahren und er sucht mir automatisch die Ladesäulen raus, die das Auto für sinnvoll erachtet. Die müssen nicht sinnvoll sein. Das ist halt das, was Volkswagen für sinnvoll erachtet. Ich war nicht sehr zufrieden damit. Also habe ich gesagt, okay, ich will eine andere Ladesäule, weil ich will vielleicht nicht von hier nach Luzern in einem Stück durchfahren, sondern, und das habe ich dann auch gemacht, ich will in 1,5 Stunden erstmal raus, was essen, Pipi-Box und dann weiterfahren. Also hätte ich gerne gesagt, hey, pass auf, ich will eine Ladesäule, die ungefähr von hier aus gesehen 1,5 Stunden entfernt ist. Ja, konnte ich praktisch nicht automatisch oder in irgendeiner Weise filtern oder angeben, sondern ich musste die sozusagen selbst suchen und finden. Habe ich gedacht, okay, ich bin ja nicht blöd. Dann sag mir mal alle Ladesäulen, die auf dieser Strecke sind. Und ich nehme dann die Karte und suche mir die Ladesäule raus, von der ich denke, die wird so 130, 150 Kilometer entfernt sein. Das wird schon passen. Also, dann zeigt er mir wunderbar die nächsten Ladesäulen auf der Strecke an für die nächsten 50 Kilometer. Naja, okay. Ich muss also schon scrollen auf der Karte. In dem Moment, wo ich auf der Karte oder wo ich die Karte verschiebe, verliert er die Einschränkung auf der Strecke. Und er zeigt mir dann plötzlich alle Ladesäulen an. Nicht nur die auf der Strecke, sondern alle auf der Karte. So, super. Dann bist du wieder am Suchen, welche von diesen Ladepunkten, die er mir da anzeigt, ist denn in der Nähe von der Strecke? Dann klickst du den an und kannst den hinzufügen. Wunderbar. Dann dachte ich mir, ja gut, ich hätte gern 2 Ladepunkte, weil ich will erst was essen in 1,5 Stunden und vielleicht nochmal eine Pause machen, um aufs Klo zu gehen. Weil ich weiß, wenn ich was gegessen habe, ich muss 1/2 Stunde später gleich aufs Klo, muss ich nochmal raus. Plan das doch bitte auch mal ein. Und dann habe ich eben relativ umständlich 2 Ladepunkte hinzugefügt und dachte mir, das ist aber jetzt seltsam. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ich habe die in der falschen Reihenfolge gehabt. Damit, ja, ist ja kein Problem. In jedem normalen Navigationssystem kannst du Zwischenpunkte umsortieren. Jetzt rat mal, was bei dem Navigationssystem nicht ging.
Umsortieren.
Ja, genau. Ich hatte so einen Hals, noch nicht mal losgefahren und schon bei der Planung.
Wobei, da hat Tesla auch ewig gebraucht, bis das bei Tesla ein Zwischenpunkt einfügen möglich war. Und das dann konntest du dann auch nicht sortieren. Das kam dann auch erst wieder mit dem nächsten Update. Also Tesla hat sich da auch schwer getan, aber ja klar, es gibt es inzwischen.
Was ich auch sehr irritierend fand, und das ist jetzt einer der Punkte, der im nächsten Update tatsächlich gelöst wurde, ist, ich konnte die Ladesäulen nicht nach Ladeleistung filtern. Das heißt, er hat mir praktisch äquivalent eine 350 kW Ladesäule neben einer 3,7 kW Ladesäule angezeigt. Das ist völlig, also sorry, Leute, wenn ihr schon wisst, welche Ladegeschwindigkeit das Ding hat, dann erwarte ich als Minimum einen Filter. Ich meine, What the fuck? Warum habe ich einen 50, also ich hatte einen 50 kW, das ist, glaube ich, die Pro-Variante vom ID3, 50 kW Lader drin und bin auf einer Strecke, die einmal Zwischenladen im Prinzip gerade so erwartet. Und dann zeigt er mir Ladesäulen an, die völlig irrelevant für mich sind. Und was ich natürlich als Elektromobilist auch gerne machen würde, ich würde gerne die wegfiltern, die zu stark für mich sind. Wenn ich einen Ladeparkplatz habe und da stehen 350 kW Ladesäulen, 150 kW Ladesäulen und 50 kW Ladesäulen, dann nehme ich die 50 kW Ladesäule, weil ich die anderen ja sowieso nicht ausnutzen kann und bin freundlich meinen Elektromobilisten gegenüber. Das scheint VW irgendwie gar nicht zu registrieren, sondern in der neuen Version, also die Softwareversion 3. irgendwas, die zeigt einem dann gleich mal die Ionity-Säulen an, also nach denen kann man filtern, was wohl daran liegt, dass Volkswagen auch in dem Ionity-Konsortium ist, natürlich. Was wohl oder übel dazu führen wird, dass einige ID3-Fahrer, die eigentlich nur mit 50 kW laden können, einfach mal die 150 kW Ladesäulen blockieren werden, auch wenn sie nicht nutzen. Da muss ich sagen, ja, ach, liebe Elektromobilisten, steinigt nicht die ID3-Fahrer, steinigt die Leute, die Volkswagen Navigationsplanungen programmieren. Also da bin ich tatsächlich. Also mein Fazit von dem Auto ist, es ist ein schönes, gutes Auto, dem man halt leider immer noch anmerkt, dass der Konzern mit Softwareentwicklung schwer zu kämpfen hat.
Ja, weil es aber auch wenig Spezialisten gibt, die das können. Und die wenigen, die es gibt, die sind natürlich umschwärmt und es gibt halt nicht genügend. Stichwort Ladesäulen. Ich verfolge auf TFF, Tesla-Fahrer und Freunde, einen Thread. Schon seit vielen Wochen und Monaten, nämlich den Supercharger Thread. Und zwar Supercharger Deutschland, beziehungsweise ja, Deutschland. Gibt auch einen Thread mit Supercharger Europa, wo man dann eben gucken kann, was tut sich an den neuen Baustellen. Also wo wird gerade neuer gebaut und wie weit ist es da? Dann kann man auch Fotos sehen. Ich verfolge das jeden Tag. Oder wenn es Probleme gibt mit einem Supercharger, dann kann man das da auch nachlesen. Ist also sehr interessant und man tauscht sich da aus. Jetzt war ich kürzlich nach dem Sturm, der hier ja über Baden-Württemberg drüber gegangen ist und nicht nur da, war ich in Sulzföringen und wollte da laden. Und du musst wissen, in Sulzföringen gibt es im Grunde zwei Standorte. Also der alte Standort mit V2-Ladern und der neue Standort auf der anderen Seite des Gebäudes, ein bisschen versteckt mit V3-Ladern. Und normalerweise, wenn ich laden möchte, dann gehe ich an die V2-Lader. Weil meiner kann ja sowieso nicht so schnell laden. Ja. Und wenn dann ein Model 3-Fahrer kommt oder ein Model Y, was auch immer häufiger vorkommt, dann gehe ich meistens hin und sage, du pass mal auf, du kannst gerne hier laden, wenn du willst, hier am V2-Charger da drücken, guck mal, da gibt's V3-Charger, da kannst du schneller laden. Und dann fahren die meistens auch dann rüber und sind freudig überrascht und machen das. Jetzt war es aber so, ich kam da hin und die V2-Lader waren gesperrt, weil direkt an den Ladern daneben ist so ein großer Turm und an dem Turm ist das McDonald's-Zeichen aufgebaut und noch ein paar andere Sachen. Und da sind Sachen runtergehagelt im Sturm. So, da mussten die das also erstmal absichern. Und dafür haben sie zwei Kräne gebraucht und ehemaligen Schüler von mir, der da auch mitgeholfen hat, das abzusichern. Und also die V2-Charger waren eben blockiert. Und dann habe ich gedacht, gut, machst ein Foto und setzt es dann, endlich kannst du auch mal was beitragen, ne?
Genau.
Weil bei uns in der Gegend wird ja leider nichts gebaut, auch Licht Richtung Bodensee, was ja schon lange bemängelt wird und ist auch nichts geplant leider. Hallo Tesla, baut mal Richtung Bodensee einen Supercharger. Jedenfalls habe ich dann habe ich gepostet, also passt auf, hier Foto und die V2-Lader sind gesperrt. Es gibt aber noch die V3, aber wer jetzt mit einem älteren Tesla Model S unterwegs ist und diese Umrüstung noch nicht hat, der hat jetzt ein Problem, weil der kann jetzt nicht laden. Ne? Weil eine V3-Ladern kannst du ja dann nur laden, wenn du umgerüstet bist für CCS. So, was ja die meisten auch sind.
Ja.
So, Das habe ich gepostet und daraus ist entstanden ein großer Streit, ein neuer Extra-Thread zum Thema, wo muss ich meinen Tesla laden, an V2 oder V3? Was ist rücksichtsvoll, was nicht? Ist das in Ordnung, wenn ein Model S, das maximal 125 kW laden kann, wenn das an einem V3-Charger lädt und dort den Platz aber von den Model 3-Fahrern wegnimmt, die ja eigentlich schneller laden könnten? Oder ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Riesendiskussion.
Meine Frau, und das alles wegen 10 Minuten, gesagt, die man vielleicht länger warten müsste.
Ja. Naja, das Ding ist halt folgendes. Ich lade normalerweise am V2-Lader. Und zwar einfach deswegen, weil ich dann die Möglichkeit habe, die ganzen Model 3-Fahrer und Model Y-Fahrer darauf hinzuweisen, pass mal auf, dahin kannst du schneller laden. Wenn ich dann am V3-Charger stehe, kann ich das ja nicht machen, ne? Weil dann stehe ich da nicht. So, deswegen gehe ich bevorzugt an den V2-Lader, zumal ich ja sowieso nicht schnell laden kann. Das Problem ist, wenn die V2-Lader doppelt belegt sind, also beide, also A und B belegt sind, dann habe ich ein Problem, dann wird es langsamer. Dieses Problem habe ich am V3-Lader nicht. Deswegen, wenn der richtig voll wird, dann kann es auch mal sein, dass ich sage, nö, ich habe es jetzt eilig, ich gehe an den V3-Lader, weil da habe ich diese Einschränkung nicht.
Ja.
Und das finde ich auch völlig legitim. Dann ist es natürlich so, dass viele das auch einfach gar nicht wissen.
Also das
wissen geht, das den Unterschied
ja, das zwischen
V2 und V3. Weil man muss auch eins sagen, also die Elektromobilität, die ja noch vor, als ich angefangen habe, mit dem Model S zu fahren, vor 5 Jahren, die was für Geeks waren und die was für Leute, die sich wirklich für Technik interessiert haben und dafür auch bereit waren, viel Geld zu bezahlen, das ist heute nicht mehr so. Du siehst jetzt auch den 50-jährigen Mann oder die 50-jährige Frau, die zum ersten Mal Elektroauto fahren und das toll finden, aber jetzt nicht jeden Tag im Forum hocken und lernen, was ist jetzt der Unterschied zwischen V2, V3 und wie ist denn das? Die interessiert das auch gar nicht. Die wollen halt fahren und die wollen dann halt laden und dann wollen sie wieder fahren.
Wir merken es ja teilweise deswegen, auch beim Verein, wenn wir mit den Leuten sprechen, die wissen teilweise nicht mal, wo der Unterschied zwischen Typ 2 und CCS ist.
Ja, also müssen sie auch mehr oder weniger nicht. Also CCS Typ 2 sollte man kennen. Wenn man mehr kennt, umso besser, aber muss man ja eigentlich auch nicht. Man muss wissen, Typ 2 langsam, CCS schnell und basta. Und ich finde auch, das ist in Ordnung. Also sie wollen einfach Auto fahren, Punkt. Der Rest, sie wollen halt von A nach B und das möglichst dann eben elektrisch und ich kann das nicht so ganz nach. Also meine Frau hat dazu gesagt, zu der Diskussion, als ich ihr das erzählt habe, haben sie gesagt, mein Gott, haben die Leute nichts Besseres mit ihrer Zeit zu schaffen. Leute, seid einfach mal da ein bisschen, kommt mal wieder runter. Ja,
einfach locker sein.
Ja, einfach locker sein und wenn ihr irgendwas nicht in Ordnung findet, dann sprecht die Leute freundlich drauf an und sagt, du stehst da jetzt mit deinem Model 3 am V2-Charger und nimmst mir gerade die Ladeleistung weg. Guck mal, da hinten gibt es ein V3, da kannst du viel schneller laden und nimmst mir nicht die Ladeleistung weg. Fahr doch bitte darüber, ne? Sei doch so freundlich. Und dann wurde aber auch argumentiert, ja, ist ja schon blöd, wenn man keinen CCS-Anschluss sich hat machen lassen am Model S, wo ich dann auch sage, sag mal,
das kostet Geld.
Wieso entscheidest du das, ob das blöd ist oder nicht? Ich habe mich dafür entschieden damals, ich habe damals 500 Euro bezahlt, das wurde dann später deutlich günstiger, nämlich 300 Euro, ist immer noch Geld, ja, und manche brauchen das auch einfach nicht, weil sie sagen, da, wo ich wohne, da habe ich Typ-2-Anschluss, das reicht mir und ich fahre sowieso nicht weg mit dem Auto normalerweise, wenn dann nur einmal im Jahr und dann reichen mir die V2. Und dann gibt es halt so Leute wie ich, die so bekloppt sind und noch einen Caravan hinten dran machen, die dann wirklich jeden Supercharger irgendwie brauchen, weil sie sonst stranden. Die lassen sich das dann halt umbauen. Aber das ist, finde ich, jedem seine eigene Entscheidung, ob man das macht oder ob man das eben nicht macht. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob ich mit meinem Auto an V2 oder V3 lade, weil ich dann eben wieder den Adapter auspacken muss, den Adapter einstecken muss, das Ding. Ja, also das ist jetzt auch nicht das absolut Gelbe vom Ei. Das ist jetzt kein großer Aufwand, aber ne? Ja, also manchmal denke ich mir, Leute, es gibt wichtigere Dinge auf der Welt und aber wirklich, da waren dann, ich glaube, 70 Diskussionspunkte im Extra-Thread, wo ich mir echt gedacht habe, wow.
Ja, das ist
spannend. Ich habe doch nur gesagt, wenn ihr ein V und die hätten dann wirklich ein Problem, weil wenn du von der Schweiz her kommst, und dann kommen viele von der Schweiz her, dann ist das der erste Supercharger auf der Strecke, wenn du Richtung Norden fährst. Und der davor ist Schaffhausen, also wirklich weit entfernt. Also die ganze Schweizer kommen an diesen Supercharger. Und wenn du halt noch mit einem alten Model S unterwegs bist, und in der Schweiz brauchst du wahrscheinlich kein CCS, ja, nee, unbedingt. Die Schweiz ist nicht so wirklich groß, und du darfst da nicht so wirklich schnell fahren, dann wäre das an diesem Tag echt ein Problem geworden. Ja? Also die haben da nicht laden können, und zwar über einen längeren Zeitraum, bis das abgesichert war. Das waren mehrere Stunden. Und insofern wollte ich einfach nur freundlich darauf hinweisen, dann ist da eine Riesendiskussion entstanden. Und ich dachte mir, was passiert da? Seid doch freundlich zueinander.
Ja? Ich verstehe es auch nicht. Also es heißt ja immer, der Homo Economicus, der diskutiert solche Sachen eigentlich nur aus, wenn es sinnvoll ist. Aber ganz ehrlich, manchmal glaube ich, ist es eher so Homo Hystericus, weil die Diskussion war mit Sicherheit länger in diesem Forum, als jemand, der jemals in die Situation kommen könnte und dann wirklich Zeit verliert dadurch, wenn jemand mal aus Versehen, ich sag mal, den falschen V2 oder V3 benutzt.
Ja, und ich lasse mir auch nicht vorschreiben, ob ich am V3 oder V2 lade. Ich habe ja Geld dafür bezahlt, dass ich am V3 laden kann. Dann möchte ich auch bitteschön am V3 laden können, wenn ich das will. Weil ich habe immer Gründe, warum ich etwas so oder so mache. Also wenn ich zum Beispiel nach Föhringen komme und samstags ist da oder freitagmittags ist da voll, ja, ist einfach viel Betrieb, dann sind da schon 3 an den 6 Säulen, dann sage ich mir, nee, ich möchte jetzt nicht teilen, sondern ich möchte jetzt schnell fertig werden, weil ich nach Hause möchte. Und dann gehe ich an die V3. Und da braucht mir niemand doof kommen und sagen, hier, es ist nur für Model 3 oder Model Y. Das ist einfach Quatsch. Und man kann sich ja trotzdem drauf ansprechen und fragen, sag mal, könntest du vielleicht oder ne, weißt du das?
Ja, genau.
Oder freundlich halt, und dann kann ich freundlich sagen, halt die Schnauze, ich lade dich. Genau.
komm du mir noch mal hier. Genau, einfach mal freundlich ins oder was? Gesicht treten.
Willst du mir hier freundlich kommen? Komm nur her.
Nee, ich finde, das ist tatsächlich eigentlich auch ein schöner Ansatz, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Einfach mal zu sagen, hey, wusstest du, dass das hier ein V2 ist oder ein V3? Das ist
ja auch viel weniger passiert als früher. Ne? Also früher hast du dich wirklich mit jedem unterhalten, der denkt, und es kommt ja das nächste Problem, die Charger werden ja irgendwann aufgemacht, dann kommst du mit deinem ID3 und der nicht nur langsam lädt, sondern auch noch 2 Säulen blockiert.
Genau, weil ich an der falschen Stelle parke. Oder mit dem Caravan. Einfach mal 4 Plätze quer.
Oder einfach mal alle Plätze, ja?
Ja.
Nein, da koppel ich natürlich ab. Aber das wird kommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Ausbau gerade ist in einer Höllengeschwindigkeit.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Denkendorf ist jetzt dazugekommen in meiner Region. Also beim Flughafen Stuttgart ist ein neuer Supercharger mit 12 Stalls dazugekommen, der mir sehr helfen wird, wenn ich Richtung München fahren möchte mit dem Caravan. Also es entstehen gerade überall neue Supercharger-Stationen, werden ausgebaut. Also das ist wirklich gerade toll. Ich beobachte das jeden Tag.
Und nicht nur bei Tesla, also bei Shell-Tankstellen finde ich das auch. Hört sich jetzt komisch an. Warum weiß ich was von Shell-Tankstellen? Ja, ich komme da hin und wieder dran vorbei und denke mir, was bauen die da? Und die bauen da im Prinzip Schnellladestationen hin an die Tankstellen. Und eine hier oben in ist das Leinfelder Echterding, da ist auch Burger King nebendran und da gab es schon eine von der ENBW und da kommt jetzt praktisch direkt gegenüber nochmal mehrere Ladepunkte von Shell hin. Und das gleiche auch nochmal bei Möhringen, beziehungsweise, Möhringen ist es, gegenüber vom Bauhaus. Da gibt es auch einen Burger King und da kommt auch eine Ladestation bei der Tankstelle nebendran.
Ich habe mal in Möhringen gewohnt, ich erinnere mich nicht.
Beim Bauhaus ist das. Bauhaus.
Ich erinnere mich auch nicht an ein Bauhaus. Aber ich habe da auch nicht so lange gelebt.
Industriegebiet Nord-Südstraße heißt es, glaube ich, oder noch.
Okay. Ja? Ich habe in Möhringen 11 Jahre gearbeitet, aber ich habe nur ein Jahr, glaube ich, dort
gewohnt. Es könnte sein, dass das noch Sindelfingen ist. Das ist ja die gleiche Ausfahrt, Sindelfingen, Möhringen.
Ja, das kann natürlich sein, ja.
Also wie gesagt, da tut sich auch viel und gerade die Schnellladestationen, deswegen glaube ich auch tatsächlich die Idee, dass wir viele langsame Ladestationen auch in der Stadt haben werden, die ich ja sehr sympathisch fand. Ja. Ich glaube, die kommt einfach nicht.
Ja. Ja, das wird wahrscheinlich anders organisiert werden. Ja, man lernt halt dazu. Ne? Die Energieanbieter lernen dazu, probieren das aus, merken, ja. Okay, diese 11 Kilowatt Charger in der Stadt, das funktioniert nicht so richtig gut. Lieber Schnelllader in großer Zahl, wo man eben schnell hingeht, eine halbe Stunde da bleibt und dann wieder weiterfährt. Ne? Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf, oder? Haben wir noch ein Thema vergessen?
Ich könnte noch was zum Solar Butterfly sagen.
Oh ja,
oder,
stimmt.
Oder
ja,
wir gehen.
Mach das.
Ja, soll ich das sagen?
Solar Butterfly.
Es geht relativ schnell, weil das ja auch. Ja, weil das ja auch ganz am Anfang.
Solar betrieben.
Ja, genau. Ein Schmetterling betriebener Solar. Schmetterling. und zwar unter. Also, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch unter solarbutterfly.org auch informieren. Da stehen im Prinzip alle aktuell vorhandenen Infos da. Da sind zu dem Solar Butterfly jetzt nicht so viele konkrete Daten, weil der gerade gebaut wird. Er wird in den nächsten 2 Monaten fertig. Und was ist das Ding überhaupt? Es ist ein Tiny House. Es ist ein solar betriebenes Tiny House mit einer Batterie auch drin. Und dieses Tiny House hat auch eine Deichsel, also man kann das auch ziehen, man kann das von A nach B schleppen und es hat eine Solarfläche von 120 Quadratmetern. Das ist also schon eine richtig große Solarfläche, mit der soll man bis zu 300 Kilometer pro Tag Reichweite erzeugen können. Das ist also sozusagen der Sono Sion weitergedacht als Tiny House. Das Ganze kommt allerdings anders als der Sono Sion. In 2 Monaten auf Europa-Tour. Und wer den...
Na gut, man muss sagen, der Sion war ja auch schon auf Tour.
Das ist wahr, das ist wahr. Also man konnte den Sion schon sehen, ich habe den auch schon gesehen.
Man konnte ihn sogar fahren, ich habe ihn sogar mal gefahren.
Genau. Also
oder mitgefahren, ich weiß es nicht mehr, eins von beiden.
Ja, also
schon lange her.
Ich habe den noch gesehen, als der weiß war. Und jetzt ist der ja schwarz und ein bisschen teurer geworden und kommt vielleicht Ende nächsten Jahres. Anyway, der Solar Butterfly... was ist das eigentlich? Also außer dass es technisch ein Tiny House ist, ist es eine ganz große Art von Networking und ja, technische Machbarkeitsstudie im Prinzip. Also sie haben über 220 Personen, die daran gearbeitet haben. Da sind natürlich Profis dabei, unter anderem Profis dabei gewesen, die geholfen haben, aus dem Fahrzeugbau mal den Plan zu machen. Aber es sind auch unglaublich viele Studenten und Werkspraktikanten dabei, die das dann auch machen, sozusagen. Also man hat erst 2, 3 teure Leute das planen lassen und die richtige Arbeit, die machen jetzt die billigen Fachkräfte, sage ich mal. Wen das interessiert, der kann sich da auch praktisch bei der Europatour mit reinhängen. Ihr könnt da mitfahren, ihr könnt die besuchen, wenn die ihre Stationen haben, oder ihr könnt auch Sponsoring machen. Das heißt, es gibt auf der Webseite, werden die Solarpanels oder die Solarzellen, so muss man sagen, in einer interaktiven Karte sind die präsentiert und ihr könnt euch da eine von diesen tausenden Solarzellen ja, customizen. Also ihr könnt da kann man dann draufklicken, da sind auch schon ein paar verkauft worden. Ihr könnt da draufklicken und dann sieht man euer Bild und ihr könnt da ein bisschen Werbung machen für euch oder für wen auch immer. Und für dieses Sponsoring zahlt man ungefähr 50 Franken. Das ist also eine Möglichkeit, sich da, ich sag mal, ein bisschen einzubringen, ähnlich wie vielleicht erinnert sich noch jemand aus den 90ern an dieses 1-Million-Pixel-Webseite, wo man sich einen Pixel für $1 kaufen konnte. So ähnlich ist das hier auch aufgebaut, bloß dass man halt nicht einen Pixel kriegt, sondern ein Solarpanel, das man dann auf der Webseite sehen kann. Oder Solarzelle. So. Ihr könnt aber auch ein richtiges Sponsoring machen, wenn ihr mehr Geld habt. Da sind die sicher nicht abgeneigt. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr, ich sag mal, Know-how anbieten könnt, könnt ihr euch bei denen melden und die sind auf jeden Fall happy, wenn da Leute mithelfen, vielleicht auch Fahrer dabei sind. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, hey, ihr könnt, wenn ihr auf der Reise durch Europa seid, bei mir übernachten, dann könnt ihr denen auch anbieten, hier, ihr könnt bei mir übernachten oder ich bringe euch was zu essen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Im Endeffekt ist es ein ganz großes Networking- und Technik-Nerd-Veranstaltung, die ich sehr, sehr sympathisch finde. Die kommt aus der gleichen Ecke, der ein oder andere kennt das vielleicht schon, von der Wave Trophy. Die hat ja auch so ein bisschen diesen Anspruch, wo man miteinander rumfährt und dann einfach sich austauscht. Und das finde ich einfach toll. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr wollt, unter solarbutterfly.org.
Also ich habe jetzt mal vorbeigeschaut und habe mir den Butterfly angeschaut. Ich habe da ein paar Anmerkungen dazu. Also Solarflächen machen die tatsächlich viel, indem sie halt nicht nur einfach ausklappen, sondern mehrfach ausklappen und dadurch die Größe massiv vergrößern.
Ja.
Das finde ich ganz interessant. Man muss sich das ein bisschen als Anhänger vorstellen, einen zweiachsigen Anhänger allerdings. Und da fällt mir als erstes mal auf, dass diese zwei Achsen relativ weit auseinander liegen, was ein Problem ist mit dem Führerschein.
Ja.
Weil wenn die zwei Achsen sehr nah aneinander sind, dann zählt das als eine Achse. Wenn man sie zu weit auseinander macht, sind es tatsächlich zwei Achsen und dann brauchst du wieder einen anderen Führerschein unter Umständen. Dann ist es so, dass es im Grunde ein Anhänger, der vorne wie bei einem Lamoncelle spitz zuläuft. Das finde ich schon mal gut, weil das natürlich aerodynamisch klasse ist. Diese Spielerei vorne mit den Augen und dass man das ausklappen muss, halte ich für nicht sinnvoll, weil teuer und bringt nicht besonders viel. Also vorne sind da tatsächlich auch Fühler von dem Schmetterling und Augen und das scheint mir eine relativ komplizierte Konstruktion zu sein.
Ja, die ist auch tatsächlich nur, also zur Info, die ist nur dazu da, wenn man den abstellt, dass man Licht reinbekommt, weil das Ding hat ja sonst praktisch keine Fenster.
Das war nämlich jetzt meine nächste Anmerkung oder meine übernächste Anmerkung. Meine nächste Anmerkung ist erstmal, man kann die Seitenwände ausfahren. Das kennt man auch von Caravans. Allerdings von Caravans kennt man, dass es nur ein Teil der Seitenwand, die man ausfahren kann. Bei dem ist es tatsächlich die komplette Seitenwand, und zwar auf beiden Seiten vermutlich, dass man natürlich die Wohnfläche erhöht, und zwar gewaltig, nämlich verdreifacht, würde ich sagen, oder fast verdreifacht. Aber was mir eben auch auffällt, ist, das sind überhaupt keine Fenster, also gar keine. Also es ist kein einziges Fenster zu sehen
an es der Seite. Es ist zumindest auf der, wie soll ich sagen, auf der 3D-Animation noch kein Fenster drin. Ja. Man muss auch sehen, das, was auf der Homepage bisher da ist, also ich war ja vor Ort, das ist alles, was auf der Homepage ist, ist erstmal 3D. Ne? Das ist alles gerendert, das ist, weiß Gott, nicht das Endergebnis. Aber ich war vor Ort und habe mir zumindest mal die Solarpanels auch anschauen können und die Unterkonstruktion. Sie versuchen schon möglichst nah an dem zu bleiben, was da ist.
Ja, aber mal gucken, wie es am Ende aussieht.
Fenster.
Also mein Lamoncelle hat vorne ein riesengroßes Fenster, wo du die Sterne betrachten kannst. Du hast oben zwei Luken noch, also wo Licht reinkommt. Du hast seitlich am Bett links und rechts Fenster. Viele Caravans haben ja hinten noch eine große Fläche an Fenstern, das hat meiner nicht. Und an der Küche hast du Fenster und in der Toilette hast du ein Fenster und im Wohnzimmer habe ich noch Bullaugen links und rechts. Ich finde das wichtig, dass du viele Fenster hast, weil ich bin eben ja in der Natur und ich will ja auch was von der Natur sehen.
Du sollst rausgehen aus deinem...
Ja gut, das auch, aber... ne?
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Fenster aus entweder aus Kostengründen oder weil sie halt wenig Zeit haben und das etwas komplizieren würde, dass sie deswegen das weggelassen oder weil Fenster vielleicht auch teuer sind, außer sie sind aus Plexiglas.
Ja, oder das funktioniert halt mit der Konstruktion des Ein- und Ausfahrens in irgendeiner Form nicht. Ja, also das kann natürlich auch sein, aber sorry, ich brauche Fenster.
Also ja, ich nicht. Fenster, also ich habe
das Ding nicht.
Ich habe zum Beispiel seit 2 Jahren praktisch keine Fenster mehr benutzt hier bei mir im Büro.
Ja, aber da kommt doch Licht rein durch deine Fenster.
Nein.
Wie nein?
Nein, ich habe da Vorhänge davor und ich habe ein relativ starkes relativ starke Innenbeleuchtung. Wenn ich Natur sehen will, muss ich raus.
Okay. Na gut. Da unterscheiden wir uns. Also ich brauche Fenster. Ich will rausgucken, ich will die Sonne sehen, ich will sie fühlen, ich will, ja. Aber trotzdem, der ein oder andere Ansatz erinnert mich ein bisschen an meinen Caravan, eben diese Abrundung vorne, die ich sehr wichtig finde gerade. Ja, muss man mal abwarten, was daraus wird. Bin ich sehr gespannt. Wenn es was Neues gibt, lass es uns wissen.
Auf jeden Fall.
Oder somit sind wir durch, oder?
Ja, jetzt sind wir durch.
Gut, dann machen wir Schluss, machen wir Deckel drauf.
Und, genau, wenn ihr Fragen zuhören. Wenn ihr Fragen an uns habt, wir sind natürlich immer erreichbar unter podcast@electrify-bw.de.
Genau. Wir freuen uns auch über Kritik, wenn sie konstruktiv ist. Und vor allem, wenn sie positiv ist. Wenn sie negativ ist, geht es automatisch in den Spam.
So ist es.
Nein, gut. Natürlich nicht. Also, gerne Kritik, Anregungen oder wenn ihr der Meinung seid, ihr werdet ein Studiogast, den man mal unbedingt interviewen müsste, weil ihr was besonders Tolles gemacht habt, dann meldet euch gerne und vielleicht kommen wir da zusammen. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann. Ciao, Jerome. Das hat er ohne Lachen konnte er das sagen. Unglaublich.
Ja, ciao. Nee, ich bin tatsächlich die nächsten 2 Wochen in Österreich unterwegs. Schauen wir mal. Okay, bis dann. Ciao.